Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Kaum vorstellbar, aber es gibt einige Länder, da spielt der Coronavirus keine Rolle. Die Menschen haben größere Probleme, wie zum Beispiel im Jemen. Seit 5 Jahren dauert der Krieg dort nun an, an dem mehr als 20 Staaten beteiligt sind. Jemens Exilregierung von Präsident Hadi kämpft vor allem mit Unterstützung von Saudi-Arabien, dem Nachbarn, und von den USA gegen die Houthi-Rebellen, die vom Iran mit Waffen versorgt werden. Zwischen diesen Fronten bewegt sich die jemenitische Anwältin Huda al-Sarrari. Sie deckt schwere Verbrechen auf und hat dafür jetzt einen sehr wichtigen Menschenrechtspreis erhalten.
Huda al-Sarrari ist ein incredible human rights defender and lawyer.
Huda al-Sarrari ist eine unglaubliche Menschenrechtsanwältin. Sie hat ein Netzwerk an Geheimgefängnissen im Jemen enthüllt.
A vast network of clandestine prisons in Yemen.
Run by the United
Betrieben von den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer der Partner von Washington in diesem Konflikt. Sie hat die Existenz und die Folter dort veröffentlicht.
Torture centers.
Die Jury des Martin Ennels Awards in diesem Jahr lobt Huda al-Sarrari in hohen Tönen. Der Preis wird von den 10 wichtigsten Menschenrechtsorganisationen verliehen, unter anderem Amnesty International und Brot für die Welt. Meine Kollegin Margarete Wohlan hat die jemenitische Preisträgerin getroffen. Wie war das?
Tja, ich habe sie tatsächlich in Berlin getroffen, bevor sie nach Genf weitergereist ist, wo sie diesen Preis, diesen Martin Ennels Awards, tatsächlich auch bekommen hat. Und ich war erstmal fasziniert von ihrer Biografie, von ihrer Lebensgeschichte. Huda al-Sarrari hat sowohl Jura studiert als auch Scharia-Wissenschaft, kennt sich also in quasi beiden Rechtssystemen aus, um die Menschenrechtssituation in ihrem eigenen Land tatsächlich so ein bisschen zu entlarven und aufzudecken.
Sie ist 39, habe ich gelernt. Und was ist sie für ein Typ?
Also Sie müssen sich das so vorstellen, natürlich hat sie ein Kopftuch an, sie ist aber eine sehr elegante Erscheinung, hat leidenschaftliche, sprühende Augen und ich konnte sie alles fragen, was ich wollte. Sie hat einfach ganz offen gesprochen, sodass ich manchmal sogar Angst bekam, ob sie sich dadurch nicht in Gefahr begibt. Und ich habe sie auch gefragt, aber sie sagte nein, sie sei jetzt seit 2011 dabei, diese Menschenrechtssituation im Jemen irgendwie aufzudecken. Und gerade seit dem Krieg 2015 ist es noch viel mehr geworden. Und wenn man nicht darüber spricht, dann hört das nie auf.
Mit Huda al-Sarrari hat Margarete Wohlan ein längeres Interview geführt. Einen Ausschnitt hören wir jetzt hier. Und zwar ging es am Anfang auch eben um die angesprochene Gefahr, die die Anwältin natürlich auch spürt und ihre Familie hautnah. Durch den seit 2015 andauernden Krieg im Jemen.
Wir als Menschenrechtsverteidiger sind in einer besonders schwierigen Situation. Denn auf uns wird großer Druck ausgeübt und wir werden bedroht. Das geht so weit, dass man uns und unserer Familie mit dem Tod droht. Mein Sohn zum Beispiel wurde von den Sicherheitskräften getötet. 2019, da war er 18. Er ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, aber aufgrund der schlechten Gesundheitsversorgung im Land ist er 4 Wochen später an seinen Verletzungen gestorben. Das war schwer für mich. Aber ich arbeite weiter, trotz aller Risiken. Auch das gehört zu meinem Leben. Denn ich und meine Mitstreiter wollen so viele Menschenrechtsverletzungen aufdecken wie möglich. Weil die Menschen im Jemen sich auf uns verlassen. Sie brauchen rechtlichen Beistand. Deshalb versuchen wir alles, um ihnen zu helfen. Auch wenn es nie genug ist.
2017 waren sie entscheidend daran beteiligt, rund um die jemenitische Hafenstadt Aden ein Netzwerk geheimer Gefängnisse aufzudecken. Wie ist Ihnen das gelungen?
Die Suche nach den geheimen Gefängnissen begann, als die Hafenstadt Aden von den Houthis, die die Stadt besetzt gehalten hatten, befreit wurde. Man dachte, jetzt ist der Krieg endlich zu Ende. Doch dann übernahmen die Vereinigten Arabischen Emirate die Verantwortung für die Sicherheit in der Provinz Aden und setzten dafür bewaffnete Milizen ein, die nicht dem jemenitischen Staat unterstellt sind. Sie führen willkürliche Verhaftungen durch, bis heute, ohne gesetzliche Grundlagen. Die Verhafteten werden verschleppt, sie verschwinden einfach. Ich habe sehr viele Anzeigen erhalten von den Angehörigen und wir fingen an zu suchen. Zuerst wussten wir nicht genau, ob das durch staatliche Stellen passiert oder durch Milizen, fanden dann aber heraus, durch Zugang zu den staatlichen Gefängnissen, dass die verschwundenen Menschen dort nicht waren. Und dann fanden wir dieses Netz von geheimen Gefängnissen, die von den Milizen der Vereinigten Arabischen Emirate betrieben werden. Sie gehören zur sogenannten Sicherheitsgürteltruppe. Das sind also Geheimgefängnisse der Regierungsallianz. Was sollten wir aber damit tun? Bei uns gibt es kein Rechtssystem. Es gibt keine Strafverfolgungsbehörden. Und deshalb habe ich mich in Abstimmung mit den Angehörigen der Opfer an internationale Menschenrechtsorganisationen gewandt, die es veröffentlichten. Das machte mich zur Zielscheibe von Angriffen im ganzen Land. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass der Tod meines Sohnes das Werk dieser Milizen gewesen ist. Aber es ist schwer, dazu Nachforschungen durchzuführen. Auch die staatlichen Stellen machen da so gut wie nichts. Mir ist auch über Twitter mit dem Tod meines zweiten Sohnes gedroht worden. Ich bekam die Nachricht, der Tod eines Sohnes reicht wohl nicht aus. Insofern bin ich ziemlich sicher, dass die Milizen schuld sind.
Sie sind eine sehr mutige Frau und doch, wie gehen Sie damit persönlich um?
Es war ja nicht das erste Mal, dass ich Angriffen ausgesetzt gewesen bin. Und gerade als Frau ist es für mich auch besonders schwierig, denn in der jemenitischen Gesellschaft ist die Frau für die Familie verantwortlich. Auch meine eigene Familie hat Druck auf mich ausgeübt. Sie hat natürlich auch Angst, wird bedroht und möchte schon, dass ich mit meiner Arbeit aufhöre. Aber ich bin nicht die Einzige, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Meine Kolleginnen sind beschossen worden, manche wurden auch ermordet. Alle möglichen Verbrechen werden an ihnen begangen, ohne dass staatliche Stellen sie schützen.
Ich komme auf die Rolle der Frau gleich nochmal zurück. Vorher würde ich aber gern nachfragen. Im Jemen herrscht ja seit 2015 Krieg. Verschiedene Kriegsparteien sind involviert. Sie aber haben jetzt ganz offiziell und ganz deutlich die Vereinigten Arabischen Emirate benannt. Würden Sie sagen, alle Kriegsparteien sind in irgendwelche Menschenrechtsverletzungen eingebunden? Oder sehen Sie die Vereinigten Arabischen Emirate besonders im Fokus bei diesen Menschenrechtsverletzungen?
Es gibt natürlich viele kriegsführende Parteien. Und es ist leider so, dass alle von ihnen Menschenrechtsverstöße begehen. Im Norden des Landes, wo die Houthis die Kontrolle haben, gibt es auch geheime Gefängnisse. Ihr Führer Abdelmalik al-Hussein hat vor kurzem sogar in einer Fernsehansprache allen Aktivisten, Menschenrechtsverteidigern und Journalisten offen gedroht, wenn sie nicht aufhören mit ihren Aktivitäten, müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Es gibt auch geheime Frauengefängnisse, wo Frauen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Es gibt Fälle, wo sich Frauen deshalb umgebracht haben. Wir haben das sowohl im Norden als auch im Süden. Warum ich so dezidiert auf die Vereinigten Arabischen Emirate hinweise, ist, weil sie ja Teil dieser internationalen Allianz sind, die eigentlich zuständig ist für den Wiederaufbau des jemenitischen Staates. Aber das Gegenteil ist leider der Fall. Es gibt nach unseren Schätzungen etwa 17.000 Menschen, die willkürlich verhaftet und verschleppt worden sind. Es gibt überall im Land geheime Gefängnisse. Und das alles mit der Duldung der Allianz dieser ausländischen Staaten.
Wie kann ich mir denn die Situation der Frauen im Jemen vorstellen? In einem kriegszerstörten Land, ohne Strukturen, ohne Rechtsstaatlichkeit. Die Frau ist eines der schwächsten Glieder in der jemenitischen Gesellschaft. Sie arbeiten viel mit Frauen und versuchen, sie zu vertreten, auch rechtlich. Wie würden Sie die Situation der Frau im Jemen heute bewerten?
Für die Frauen im Jemen ist es durch den Krieg noch schwieriger geworden. Zu ihrem normalen Alltag, wo sie für die Familie und deren Sicherheit zuständig sind, kommen jetzt noch andere Belastungen hinzu. Zum Beispiel der Tod von Angehörigen, verletzte Angehörige, die sie pflegen. Auf dem Lande kommt hinzu, dass alle durch Minen bedroht sind. Dann ist da auch der fehlende Rechtsschutz. Sie sind den Bedrohungen schutzlos ausgeliefert. Und dann werden im Norden die Männer einfach so an die Front geschickt. Und es werden sogar Kinder rekrutiert. Die Houthis haben auch Frauenmilizen gebildet, wo sie Frauen zwingen, an Ausbildungskursen teilzunehmen, die zum Teil im Iran, zum Teil im Jemen stattfinden. Und diese Frauenmilizen werden eingesetzt, um andere Frauen oder Mädchen zu verhaften. Dafür rekrutiert man insbesondere Studentinnen von den Universitäten. Die Frauen, die dann noch übrig bleiben, insbesondere auch deren Töchter, werden entführt, um Lösegeld von den Vätern oder Ehemännern zu erpressen. Man nutzt also auch hier noch die Situation der Frauen aus, um damit Geld zu machen.
Angesichts
dieser katastrophalen Situation, was können Sie da tun? Was sollte man tun?
Ich möchte als erstes die Gelegenheit hier nutzen, nicht nur Ihren Zuhörern, sondern auch der deutschen Regierung zu sagen, wie sehr wir im Jemen auf die Unterstützung des Auslands angewiesen sind. Es geht, glaube ich, in der nahen Zukunft vor allem darum, die staatlichen Behörden im Jemen zu stärken. Was die humanitäre Hilfe betrifft, die Unterstützung bei der Verteidigung von Menschenrechten, da bekommen wir viel und dafür sind wir dankbar. Aber nun ist die Zeit gekommen, dass man sich darauf konzentriert, den jemenitischen Staat wieder aufzubauen, und zwar als Rechtsstaat aufzubauen, sodass sich Jemen wieder entwickeln kann. Und ich denke, da kann insbesondere Deutschland, das ja schon so lange gute Beziehungen zum Jemen unterhält, eine wichtige Rolle spielen. Es wäre auch gut, wenn die europäischen Medien mehr über die Menschenrechtsverletzungen in den von den Houthis kontrollierten Gebieten berichten würden. Man muss da nämlich auch sehen, wer hat denn diese ganze Sache losgetreten im Jemen? Durch wen wurde das alles begonnen? Ich denke, da sollte auch Druck ausgeübt werden, damit die Waffen, die sich in den Händen der Houthis befinden, aber auch in denen anderer Milizen, dass diese an den Staat übergeben werden. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es so, dass sie gute Beziehungen zu den europäischen Ländern haben und dadurch einen gewissen Schutz genießen, den sie natürlich nutzen, um das, was im Jemen geschieht, sozusagen unter den Teppich zu kehren. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben gute Beziehungen zueinander. Und auch mit dem US-Präsidenten Trump haben sie gute Beziehungen. Das sollte genutzt werden. Denn solange kein Druck ausgeübt wird auf Länder wie eben die Vereinigten Arabischen Emirate, solange werden auch die Menschenrechtsverstöße nicht nur anhalten, sondern sie werden mehr. Also ist meine Bitte an alle, die uns hier in Deutschland zuhören, helfen Sie uns dabei, wieder einen funktionierenden jemenitischen Staat zu errichten.
Das wünscht sich die jemenitische Menschenrechtsanwältin Huda al-Sarari. Sie hat auch davon gesprochen, dass die europäischen Medien doch mehr über die Menschenrechtsverbrechen der Houthis berichten sollten, weil sie den Krieg losgetreten hätten. Wir wollen das gleich mal weitergeben an unseren Korrespondenten für die Region, für den Jemen, Carsten Kühntop. Herr Kühntop, wann haben Sie das letzte Mal über Verbrechen der Houthis berichtet?
Na, ich habe ausnahmsweise damals ein reines Gewissen. Ich habe fortlaufend im Rahmen der allgemeinen Berichterstattung immer wieder deutlich gemacht, dass es falsch ist, ausschließlich die Saudis oder die Regierungsseite sozusagen für die schlimme Situation im Jemen verantwortlich zu machen. Ich habe immer wieder dargestellt, was Menschenrechtsorganisationen ja auch schon seit Jahren sagen, dass die Herrschaft der Houthis beispielsweise in den Gebieten, in denen sie die Menschen kontrollieren, dass diese Herrschaft intolerant ist, zum Teil ein Terrorregime ist. Kritikern, unabhängigen Journalisten drohen da stets Repressionen. Es sind viele hundert Menschen verschwunden. Das habe ich im Rahmen der Berichterstattung immer wieder deutlich gemacht. Allen Kriegsparteien wird seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen, Kriegsverbrechen zu begehen. Und gleichzeitig wird gesagt, dass keine Kriegspartei irgendwie Rücksicht nehmen würde auf die Zivilbevölkerung.
Das alles haben Sie nicht vor Ort gesehen. Seit 5 Jahren dauert dieser Krieg, aber Sie waren noch nicht wie andere Korrespondenten auch vor Ort. Was ist das Problem bei der Jemen-Berichterstattung?
Das ist schlicht der Zugang. Wir haben einfach keinen Zugang. Seit Jahren bemühen wir uns bei der international anerkannten Regierung des Landes, ein Visum zu bekommen. Bekommen wir nicht. Mein Eindruck ist, dass die Regierung selbst das letztlich gar nicht mehr entscheidet, sondern dass womöglich Saudi-Arabien das entscheidet. Das ist ja die mächtigste Macht, die die international anerkannte Regierung unterstützt. Und dann ein anderes Problem ist natürlich, sie bräuchten streng genommen nicht nur ein Visum für die Gebiete, die noch in der Hand der Regierung sind, sondern sie bräuchten auch eine Art Visum für die Houthi-Gebiete. Oder sie bräuchten im Süden des Landes, der ist in der Hand von Separatisten, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden, da bräuchten sie dann wiederum ein anderes Papier sozusagen. Das heißt, selbst wenn ich ein Regierungsvisum hätte, könnte ich damit nur einen kleinen, begrenzten Teil des Landes tatsächlich bereisen.
Derzeit besteht also Ihre Arbeit darin, zu lesen. Sie sprechen mit Exil-Jemeniten, mit Experten, telefonieren viel mit Menschen vor Ort. Wir haben gerade schon die Forderung gehört, dass doch die Houthis bitte endlich ihre Waffen abgeben sollen. Rechnen Sie mit so einer Aktion?
Für mich ist das zunächst kaum vorstellbar. wenn man gleich zu Anfang sozusagen eines Friedensprozesses, zu dem wir irgendwann hoffentlich kommen werden, wenn man da zur Bedingung machen würde von den Houthis, dass sie ihre Waffen abgeben, dann würde das für die Houthis bedeuten, dass sie ja letztlich auch ihren einzigen Hebel aufgeben, weggeben. Das kann man fairerweise nicht von ihnen verlangen. Sie hätten dann ja kein Druckmittel mehr in diesem Konflikt gegenüber der anderen Seite. Ich denke, dass eine Entwaffnung später auf die Tagesordnung kommen wird, dass man dann auch mit größeren Erfolgschancen darüber diskutieren kann, dass das also tatsächlich später zu einem Thema wird im Rahmen eines Friedensprozesses. Aber da sind wir natürlich längst noch nicht.
Nee, das stimmt. Im Syrienkrieg, da sehen wir vermutlich in diesem Jahr ein militärisches Ende, auch wenn das vermutlich keinen Frieden bringt. Womit rechnen Sie beim Jemen? Mit welchem Zeithorizont?
Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffiths, der bemüht sich seit Jahren ja nur schon sehr intensiv, irgendetwas zu wuppen, irgendetwas zu erreichen. Vor gut einem Jahr gab es eine begrenzte Waffenstillstandsvereinbarung, die nie zu 100% umgesetzt wurde. Also in den letzten Wochen sorgten sich die Vereinten Nationen beispielsweise sehr um die Situation in der Provinz Al-Jauf. Da hat es sehr heftige Gefechte gegeben. Den Houthis ist es dann gelungen, die Provinzhauptstadt einzunehmen. In der Folge nahmen 70.000 Menschen reißaus, wurden also zu Flüchtlingen. Mein Eindruck ist, dass alle Konfliktparteien diesen Konflikt noch immer als ein Nullsummenspiel sehen. Also in dem Moment, wo die andere Seite irgendetwas gewinnt, bedeutet das für mich, dass ich etwas verliere. Und das ist natürlich fatal, weil dann alle Seiten eben weitermachen. Sie wollen ja nicht verlieren.
Die Frage ist, wie dieser Konflikt zu einem Ende kommt. Von außen frage ich mich zumindest, warum das hochgerüstete Saudi-Arabien, das eben die Exilregierung von Präsident Hadi unterstützt und viel eben bombardiert aus der Luft, nicht es schafft, diese Houthi-Rebellen zu besiegen.
Naja, weil sie es im Kern eben mit einem Bürgerkrieg zu tun haben. Und für jeden Bürgerkrieg, egal wo auf dem Planeten, gibt es nie eine militärische Lösung. Klappt einfach nicht. Die Houthis kann man nicht wegbomben. Sie sind aus der jemenitischen Gesellschaft hervorgegangen, sind ein wichtiger Teil der jemenitischen Gesellschaft. Sie haben sich in den 90er Jahren formiert als eine Revival-Bewegung, politische und bewaffnete Revival-Bewegung der Zaiditen. Die Zaiditen werden innerhalb des Islam den Schiiten zugerechnet, aber tatsächlich stehen sie theologisch doch sunnitischen Rechtsschulen näher. Und nach ihrem Gründer hat man diese Bewegung, die eigentlich Ansar Allah heißt, nun die Houthis genannt. Die kann man nicht einfach wegbomben. Und deshalb ist gerade eben dieser Versuch, eine militärische Lösung herbeizuführen, so irrwitzig.
Und deshalb gucken wir auch immer noch auf diesen Konflikt, auch nach 5 Jahren. Für Sie als Berichterstatter, gibt es da immer noch Dinge, die Sie erstaunlich finden, bemerkenswert?
Für mich erstaunlich ist letztlich, wie stur die Kriegsparteien sind, die Konfliktparteien sind, wie wenig Mitleid sie haben, wie wenig Mitgefühl sie haben mit den normalen Jemeniten. Im Jemen haben wir es seit Jahren nun mit der schlimmsten humanitären Katastrophe auf dem Planeten zu tun. Und mein Eindruck ist, egal wen Sie sich anschauen, welche Seite, welche Kriegspartei, es interessiert die letztlich nicht. Die machen immer einfach so weiter. Und es interessiert sie überhaupt nicht, was das für das Land und seine Menschen bedeutet.
Sagt Carsten Kühntop aus unserem Studio in Kairo, zuständig für die arabischsprachige Welt, auch für den Jemen. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Wir haben gerade schon vom Leid der Zivilbevölkerung im Jemen gehört. Jemand, der vor allem Frauen und Kindern dort hilft, wollen wir jetzt am Ende der Weltzeit hören. Suha Basharin, sie arbeitet als Gender-Expertin für die Hilfsorganisation CARE im Jemen. Ich habe sie hier in Berlin getroffen, um zu fragen, wie sie die Lage der Menschen in ihrer Heimat gerade beschreiben würde.
80% of the population are in acute need for humanitarian aid.
80% der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Fast 24 Millionen Menschen leiden unter Lebensmittelknappheit. Die Situation wird nach 5 Jahren schlimmer und schlimmer. Immer mehr Leute müssen aus ihrem Zuhause flüchten, inzwischen 3 Millionen. Wir hoffen, dass es bald ein Friedensabkommen gibt, um den Konflikt zu beenden.
We hope that a peace agreement will be reached to end this conflict.
Suha Basharin kümmert sich im Jemen besonders um Frauen und Kinder. Warum gerade jetzt das wichtig ist, hat sie mir so erklärt.
For women and children, within the context of Yemen and the tradition and the culture, women are always under the protection of men.
Für Frauen und Kinder, besonders im Jemen, mit seiner Tradition und Kultur, sind Frauen immer unter dem Schutz der Männer. Ihre Mobilität ist sehr eingeschränkt. Immer muss ein männlicher Verwandter dabei sein, immer, wenn sie zum Markt will oder zum Arzt. Und jetzt, in dem Konflikt, sind Frauen oft auf sich allein gestellt. Die Männer sind oft nicht mehr da, viele sind gestorben, verletzt oder kämpfen an der Front. Frauen versorgen jetzt die Familien allein. Sie müssen Essen suchen und sich um alle kümmern.
They have to find the food and resources for their family and they have to take care of them. And in Yemen.
Und dazu kommt, bisher hatten Frauen im Jemen immer ihren eigenen Bereich, auch im Haushalt. Alles war stark getrennt von den Männern. Jeder hatte seine Räume. Jetzt auf der Flucht, wenn die Familien im Zelt leben, gibt es keine Privatsphäre mehr für die Frauen. All das sind zusätzliche Bürden für die Frauen, auf die sie sich nicht vorbereitet haben. Das ist anders als für Männer, die sich immer frei bewegen konnten im Jemen. Frauen wissen oft nichts über ihre Grundrechte. Sie müssen sich auch auf der Flucht zum Beispiel registrieren, sonst verlieren sie den Zugang zu vielen Sachen.
So they lose a lot of access.
Suha selbst hilft mit Care Frauen und Kindern, indem sie ihnen zum Beispiel Lebensmittel bringt oder Jobs vermittelt, wo es Bargeld für einfache Arbeiten in der lokalen Gemeinschaft gibt. Und Care stellt auch vor allem Frauen an als freiwillige Helfer für viele Tätigkeiten in der Gemeinschaft und stellt auch sicher, dass in den lokalen Komitees mindestens 30% Frauen vertreten sind. Suha sieht jetzt immer mehr Beispiele, wo Frauen wirklich aktiv werden im Jemen.
Ich gebe dir ein Beispiel von einer Frau, die ich getroffen habe während einer meiner Besuche. Sie wurde vertrieben, lebt in einer Gegend ohne organisierte Unterkünfte. Als ich da ankam, war sie damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, wie sie eine ordentliche Reihe bilden beim Anstehen für Wasser. Ich fragte sie, warum sie jetzt hier Verantwortung übernimmt. Und sie sagte mir, ich möchte keine Leute mehr kämpfen sehen, nie mehr.
I don't want to see people fighting anymore. So this small initiative is creating peace within this small community.
Diese kleine Initiative hat also die Lage befriedet in dieser kleinen Gemeinschaft. Ungefähr 500 vertriebene Familien leben dort. Und diese Frau hat die Initiative ergriffen, als jeder zuerst Wasser haben wollte. Das ist ein kleines Beispiel, aber es ist wichtig. Und davon gibt es viele Frauen in ihren Gemeinschaften.
Frauen versuchen also, die kleinen Konflikte zu befrieden und die Familie irgendwie durchzubringen, um die Folgen abzufedern des großen Konfliktes, den die Männer im Jemen gestartet haben. Ich habe mich da gefragt, ob da viele Frauen nicht wütend sind auf die Männer.
Im Jemen gibt es die Stammeskultur. Frauen werden nicht gesehen als jemand, der Entscheidungen trifft an der Front. Aber sie haben Einfluss zu Hause. Großmütter entscheiden mit bei Hochzeiten und wie viele Kinder ihre Söhne oder Töchter haben sollen.
The issues of how many children the sons will have or the daughters will have, they will have influence and the decision is theirs.
Der Einfluss von Großmüttern und Müttern auf ihre Enkel und Söhne ist also sehr groß. Sie können Kinder auch zum Frieden ermutigen oder sie an die Front schicken. Also ja, Männer haben den Krieg begonnen und Frauen leiden darunter. Aber wir müssen auf die Frauen im Jemen als diverse Gruppe schauen. Auch die Frauen, die ihre Söhne an die Front schicken wollen, Frieden. Und einige weinen nicht mal um ihre Söhne, wenn sie sterben, weil sie es nicht dürfen, weil es verboten ist, wenn sie sich geopfert haben.
They sacrifice. It's kind of a sacrifice, so you don't cry when you sacrifice.
Ja, und wohl noch schlimmer ist die Situation für die kleinen Kinder im Jemen, weil ihnen wirklich ein Teil ihrer Zukunft genommen wird, ohne ordentliche Ernährung, ohne Bildung. Vor allem die Mädchen, die hatten schon vor dem Krieg eine geringe Beschulungsquote.
As you said, girls' education has been low before the conflict. One girl in five boys would enroll in school.
Ein Mädchen kommt auf 5 Jungs bei der Einschulung. Und dieses Mädchen wird nicht länger bleiben als bis zur 5. Klasse. Diese Ungleichheit in der Bildung hat Jemen seit Jahrzehnten zu einem der am wenigsten entwickelten Länder der Welt gemacht. Jetzt gehen noch mehr Mädchen und natürlich auch Jungs nicht zur Schule, weil die Gebäude zerstört sind und es Kämpfe gibt. Ja, wir werden eine ganz schlecht ausgebildete Generation haben. Natürlich Mädchen, aber auch Jungs.
For girls will be more, but also for boys.
Suha Basharin hat mir das erzählt. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation CARE im Jemen, ist dort Gender-Expertin. Ja, und ist eine der wenigen, die rein und rauskommt. Unsere Korrespondenten, wir haben es gehört, die schaffen das nicht. Umso wichtiger ist es, immer wieder hinzuschauen auf diesen Konflikt, auch wenn wir nicht direkt Reporter vor Ort haben. Wir versuchen das hier immer in der Weltzeit für Sie hinzubekommen. Ich bin André Zanto. Bis dahin.